Wie lange läuft das?
Eine halbe Stunde fast.
Halbe Stunde, ja.
Ja, etwa 25 Minuten.
Ja, ja.
Herr Rosenbaum, wir sind jetzt nur 22 Jahre etwa noch von einer nächsten Jahrhundertwende weg. Und in dem Wort steckt so etwas wie Wende. Sie haben die letzte Jahrhundertwende als Fünfjähriger miterlebt. Mögen Sie mal zurückerinnern, ob damals irgendetwas von Wende verspürbar war?
Ich würde nicht sagen Wende. Darf ich vielleicht noch eine Vorbemerkung machen, vorausschicken? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie anhand der Betrachtung eines individuellen Schicksals, einer individueller Geschichte, Geschichte im Allgemeinen, wenn auch subjektiv gefärbt, kennenlernen. Und da habe ich die Befürchtung, dass Sie bei mir vielleicht enttäuscht sein werden, weil mich Geschichte oder die Tatsachen, die Geschichte ausmachen, Sie machen ja gar nicht, die Tatsachen sind es ja gar nicht, die Geschichte ausmachen, aber die Tatsachen interessieren mich als solche nicht, weder Tatsachen noch Daten, das vergesse ich, sondern was mich interessiert, ist eigentlich nur das geistige Substrat, für welches die Tatsachen nur Zeichen sind, nur Symbole, nur Parabeln sind. Und mir fallen Tatsachen nur ein, sofern sie als Parabel verwertbar sind. Also dies vorausgeschickt, kann ich Ihnen sagen, ich habe nur persönliche Erinnerungen, nicht Erinnerungen, die irgendwie eine Wende gemahnen könnten. Ich würde zum Beispiel, das Bild unserer Familie ist vielleicht ein Bild der damaligen Zeit in bürgerlichen Kreisen, und zwar jüdischer Färbung. Meine Mutter war Wienerin von Geburt, und zwar aus einer Familie, die hießen Wolf. Sie hatte eine ganze Reihe von Brüdern. Diese Brüder waren entweder Theater- oder Zeitungsredaktoren, haben also so in dieser Form zu der geistigen Elite gehört. Sie selber war eine einfachere Frau und hat also meinen Vater geheiratet und kam nach Minsk. Das Milieu bei uns war so, wie das in eine bürgerliche Familie gehört. Es war natürlich ein Flügel da und ich sollte Klavierunterricht haben. Ich war völlig unmusikalisch und der Flügel erwies sich als überflüssig. Dagegen hatte ich einen russischen Bauernburschen, der mit mir spielte. Und da habe ich die Erinnerung, von dem habe ich dann eine gewisse körperliche Courage erfahren. Ich kann mich erinnern, wie der mich, ich weiß nicht wie alt ich war, vielleicht 3, 4, 5-jährig, hoch in die Luft schmiss und mich wieder auffing, und das gefiel mir wunderbar. Oder wir hatten eine Schaukel, da schaukelte ich auf der Schaukel, und übermütig, wie der mich sein ließ, einmal hielt ich mich an den beiden Seilen der Schaukel und ließ die Füße von der Stange los, worauf, und zwar schaukelte ich in großem Bogen hin und her, und dann schlug die Stange mir immer einmal an die Stirn vorne und einmal an den Hinterkopf. Aber das alles beeindruckte mich nicht besonders, weil ich von diesem Burschen gelernt hatte, mich nicht beeindrucken zu lassen. Das ist also eine Erinnerung. Die zweite Erinnerung ist die Mademoiselle. Es war also, die bessere jüdische Familie, auch die nicht-jüdischen, hatten also eine französische Erzieherin. Und die Mademoiselles, die sind mir in sehr schlechter Erinnerung geblieben. Dann habe ich die Erinnerung, es kamen die Tartaren, die kamen Konfitüre machen. Kamen so 2, 3 Tartaren und die blieben eine Woche, 2 Wochen und machen diese wunderbare Konfitüre, wo jede Erdbeere ganz bleibt und so weiter. Oder es kam der Zigarettenmacher und schlug Tabakmischungen vor dem Vater, und dann blieb er 2 Tage und machte die Zigaretten von Hand. Das sind so Erinnerungen, die ich habe. Oder ich kann mich erinnern, Als die ganze Stadt staunte, es kam ein Auto, das ein erstes Auto durch die Stadt. Oder ich kann mich erinnern, wie im Winter die Straßen mit einer vielleicht eine Schnee- und Eisschicht, also Schnee, das dann zu Eis gefror, von vielleicht einem halben bis einem Meter Höhe war, dass man dann, wenn der Frühling kam, aufbrach, so dass da die Straße war im Winter eben 50 Zentimeter oder einen Meter höher. Ich kann mich erinnern an den Baschlik. Baschlik, das ist diese Kopfbedeckung mit langen Seitenteilen, die man sich um die Ohren und um den Hals schlug, um nicht zu erfrieren auf der Straße. Das sind Kindheitserinnerungen, die dieses sonderbare Leben umfassen. Und dann, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erzählen soll, eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem ganzen Leben ist eine Erfahrung, die ich mit meinem Vater hatte. Da hatte mein Vater mit mir einen Spaziergang gemacht und wir gingen nach Hause auf dem Gehsteig. Die Gehsteige sind da in dieser kleine Stadt mindestens schmal, man kann also höchstens zwei Personen nebeneinander gehen. Und da kamen uns entgegen so zwei baumlange Kosakenoffiziere. Und die sagten dann meinem Vater, Vnis Parshivizit, hinunter, lausiger Jude, also Saujude, will man sagen. Mein Vater blieb stehen und schaute diese beiden Monstren an, aber weder herausfordernd noch demütig, sondern aus seiner Stille heraus, aus seiner philosophischen Gelassenheit heraus und wartete und gab diesem Befehl also keine Folge. Und ich kann mich heute noch erinnern, dass hinter uns ein erstickter Schrei des Entsetzens entstand. Denn es war ganz klar, dass die uns nun verprügelt würden, gleichgültig, ob wir nur verletzt oder tot liegen bleiben würden. Und mein Vater guckte die weiter an und da geschah so etwas ganz Sonderbares. Ich erinnere mich auch daran, dass der Gesichtsausdruck dieser beiden Burschen irgendwie etwas Menschliches bekam. Und die gingen vom Trottoir hinunter und ließen also meinem Vater den Weg frei, der da einfach gewartet hatte, bis dieses Hindernis vorbei war, wie eine geschlossene Barriere oder so etwas, und ging mit mir weiter. Und dann, das ist mir auch so in Erinnerung geblieben, blieb er stehen und schüttelte so ein bisschen den Kopf und sagte dann, Etsi biedne malchiki, diese armen Jungen. Das war alles. Er hat mit mir auch nicht gesprochen. Ich weiß nur, dass in mir eine Empfindung, oder wie Sie wollen, ein Gefühl des großen Glückes entstand, der Freiheit, der Freude, in der Unendlichkeit sicher Seins. Also es war also offenbar mein erstes philosophisches Erlebnis. Das sind also meine Kindheitserinnerungen. Es fällt mir jetzt noch eine andere Erfahrung ein, die ich aber, Sie bitte nicht misszuverstehen, ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Wir hatten eine Köchin und die brachte die Suppe ins Zimmer und stolperte und die kochende Suppe ergoss sich über meine Brust. Ich hatte nur ein Hemdchen an, ein Höschen. Und es war so, dass dieses kochende Wasser mich richtig verbrannte. Ich hatte dann Blasen. Aber ich habe dann nach außen nicht reagiert, ich habe keinen Schrei ausgestoßen. Ich bin einfach zum Mittagessen gegangen und als meine Mutter mich fragte, wieso bist du denn nass, habe ich gesagt, das ist nichts. Nun hat das also weder mit Heldentum noch mit Mut noch mit irgendetwas zu tun, sondern ich würde das als eine sehr typisch jüdische Reaktionsweise bezeichnen, dass man die Gegebenheiten der Wirklichkeit, die an einen herantreten, hinnimmt, ohne Überraschung zu bekunden, auch wenn sie sehr schmerzlich sind. Man registriert sie und verhält sich dann möglichst adäquat.
War dahinter auch etwas der Wunsch des kleinen Jungen, dieser Köchin, die vielleicht in einem sozialen Unterschied zur Familie stand, keine Schwierigkeiten zu machen?
Soviel ich mich erinnere, und das wird die Erinnerung wird auch richtig sein, wir kannten keine sozialen Unterschiede. Der Hausbursche und die Köchin und der Zigarettenmacher, der kam, und die Tartaren-Konfitürenmacher, die kamen, und mein Papa, die Mama, das waren alles gleich. Und auch von den Eltern aus. Mein Vater war ein echter, was damals selten war, wirklich ein echter Demokrat, und zwar vielleicht nicht einmal so sehr aus politischer Überzeugung wie aus menschlicher Einstellung. Menschen waren für ihn Menschen.
Und führte das auch bei ihm zu bestimmten beruflichen Haltungen?
Ja, also es kamen die armen Leute kamen zu ihm, weil er nichts verlangte von ihnen, um sie zu vertreten. Das war bekannt also als Anwalt, der nicht auf den reichen Klienten schaute. Umgekehrt war es dann so, mein Vater war, obwohl ein sehr guter Anwalt, ein akribischer, ein denkender Mann, war dem praktischen Leben gegenüber, ich will nicht sagen hilflos, sondern es existierte für ihn nicht. Nun hatte er, weil er wurde sehr bald bekannt als sehr guter Anwalt, er hatte zum Beispiel diese Petrolmagnaten aus Baku und so waren seine Kunden. Und der wusste nicht, was das ist, eine Honorarrechnung zu stellen. Und die gaben ihm wieder einmal 10.000 Rubel oder auch vielleicht 50.000. Dann sagen sie, jetzt ist er müde. Dann schickten sie ihn 3 Wochen nach Karlsbad. Das spielte sich also sehr, sehr unkonventionell ab und in einer Großzügigkeit, die man hier gar nicht kennt. Also im Übrigen hat sich diese demokratische Denkweise darin geäußert, dass er Mitglied der ersten Duma wurde, also die erste parlamentarische Institution, ein Räteparlament in Russland. Da sind 3 Juden Duma-Mitglieder geworden, worunter also mein Vater. Übrigens, man konnte Duma-Mitglied nur werden, wenn man ein Minimum von Landbesitz hatte. Nun, mein Vater hat keinen Landbesitz, hat man in Sibirien oder wo es sei, hat man ihm für ein paar Rubel einen Landbesitz gekauft und dann konnte er also Duma-Mitglied werden. Hat dann das damals sehr bekannte Wiborger Manifest unterzeichnet, ich glaube das Kadettenmanifest hat das geheißen, wenn ich nicht irre, und bekam dann ein halbes Jahr Festung. Übrigens war der, soviel ich weiß, war der Leiter dieser Festung, war der General Werefkin, der Vater der Malerin Werefkin. Ich bin da nicht ganz sicher, wobei ich etwas einschalten muss. Was ich Ihnen an Tatsachen berichte, ist dem geistigen Gehalt nach sicher zuverlässig. Ob die Tatbestände stimmen, weiß ich nicht genau. Betrachten Sie das wie einen Roman. Also ich weiß, dass er mit diesem General Werefkin das halbe Jahr lang Schach gespielt hat. Und dann kam er wieder raus. Er wurde dann später, als nach dem Ersten Weltkrieg Litauen ein selbstständiger Staat wurde, wurde er Minister des Auswärtigen und hat ein eigenes Ministerium noch gegründet, Minister für jüdische Angelegenheiten. Das lag ihm natürlich am Herzen. Und vielleicht zur Charakteristik meines Vaters und zur Charakteristik des Juden. kann ich Ihnen Folgendes berichten. Da gab es eine internationale Konferenz von Außenministern in Berlin. Und dann ging mein Vater auch hin, war immer etwas kränklich. Und hat außerhalb Berlin in einem so Hotelsanatorium gewohnt. Es war tiefster Winter. Und sollte nun, wenn ich nicht irre, sollte die Sitzung stattfinden im Hotel Kempinski, ich glaube. Und da wurde mein Vater abgeholt von einem zweipferdigen Schlitten aus Berlin, um da in die Stadt zu fahren. Und er hatte, wie üblich, er hatte seinen russischen Pelzmantel, das heißt, dieser Pelzmantel, der innen gefüttert ist und außen Tuch und bis am Boden geht und bis am Hals geschlossen wird, und seine Pelzmütze, und kam dann herunter in seinem Pelzmantel, geschlossen bis zum Hals und zur Mütze, und setzte sich also in diese Kutsche und wurde im Hotel Kempinski abgeliefert. Und an der Rezeption zog man ihm den Mantel aus, da hat er vergessen, sich anzuziehen. Er stand im Pyjama, stand er da. Dort hat er gesagt, furchtbare Verlegenheit, dann setzt man sich, nur also bin ich halt im Pyjama. Und hat an dieser Sitzung, wo alle nicht war, tipptopp waren, hat er im Pyjama teilgenommen. Und von diesem Mann strahlte eine so selbstverständliche innere Ruhe, innere Sicherheit aus, dass das gar kein... Das wurde übersehen, ohne dass es schwer fiel, es zu übersehen. Das ist eine berühmte Geschichte über meinen Vater.
War Ihr Vater politisch organisiert, dass er sich auch mit anderen zusammentat, um...
Ja, mein Vater war einer der allerersten Zionisten. War einer der allerersten Zionisten, Freund vom Herzl und so weiter. So die anderen Namen sind mir alle entfallen.
Wie sind diese Ideen Ihres Vaters Ihnen zum ersten Mal begegnet? Gingen die so ganz natürlich mit ein ins Leben?
Das war ganz klar. Ich kann mich erinnern, dass meine Frau ein sentimentales Gedicht über Palästina gemacht hatte. Es verkehrt in unserem Hause viele Herren, das jüdische Sein war integriert. Ich habe das nicht so sehr empfunden. Eigentlich das erste Mal, wo mir das so bewusst wurde, da war ich schon junger Anwalt in Zürich. Und eines schönen Tages läutet es an der Türe. Meine Frau und ich gehen an die Türe. Da steht mein Vater da. Und neben ihm, links und rechts, steht hier ein Koffer und hinter ihm ein Taxichauffeur. Ich sage, was ist, wohin bist du, wohin fährst du, was ist, wie du? Sagt er, ich fahre nach Hause. Was heißt nach Hause? Sagt er, nach Palästina. Nach Palästina. Er hat gesagt, hast du nur diese zwei Koffer? Ja, was hast du in dem Koffer? Bücher. Was hast du in dem anderen Koffer? Bücher. Und sonst nicht? Nein, sonst habe ich nichts. Er hat nicht einmal ein zweites Taschentuch gehabt, sondern er fuhr nach Hause mit seinen Büchern. Nicht wahr? Ich habe also den Papa vollkommen neu einkleiden müssen, Schneider kommen lassen, Anzüge, Unterhosen, Socken, alles zusammen. Nicht wahr? Und er ist dann also nach Palästina gefahren. Und vielleicht, um das noch fertig zu erzählen, damals war meine Mutter schon sehr lange tot. Und in Palästina traf mein Vater zufällig eine ganz frühe Jugendbekannte, Jugendfreundin, eine natürlich schon alte Frau. Und ich darf das ruhig sagen, als Jude darf ich das sagen, ein Christ darf solche Sachen nicht sagen, eine harte Jüdin, eine ganz harte Jüdin. Die jüdischen Damen, wenn sie hart sind, sind sie stahlhart. Gut. Und hat also diese Frau geheiratet und die hat meinen Vater ausgezogen bis und mit dem Hemd. Und als mein Vater starb, musste ich aus Zürich telegrafisch das Geld überweisen, dass man ihn anständig begraben kann. Jedoch, da mein Vater einen großen Namen hatte, wurde in Tel Aviv eine Straße nach ihm benannt, das ist die Rosenbaum Street, die Rosenbaumstraße. Und die Witwe, die ging die Straße angucken, hat sich die Straße angeschaut und ist sofort auf die Regierung gerannt, und so eine kurze Straße.
Ja. War denn in Ihrem Elternhaus jetzt mit dem zionistischen Aspekt auch ein orthodox-jüdischer Aspekt verbunden?
Überhaupt nicht, sondern mein Vater ist aufgewachsen im tiefsten Ghetto bis zu seinem 17. Jahr, hat nur die Schule, also die Talmud-Schule gekannt, nur Jiddisch und nur Hebräisch. Und hat dann mit 17 Jahren, muss er irgendein traumatisches Erlebnis gehabt haben, ich weiß nicht was, ist dann ausgebrochen aus dem Ghetto, faktisch und geistig, und hat diese weltliche Kultur, diese russische Kultur in sich aufgesogen. Nun muss man wissen, dass diese komprimierte geistige Kraft, die da wirklich dieses ungeheure Training mit dem Studium des Talmuds und den übrigen Studien in der Schule erfährt, dass die eine Aufnahmefähigkeit und eine geistige Leistungsfähigkeit schafft, von der wir keine Vorstellung mehr haben. Der konnte mit 17 Jahren kein Wort Russisch. Mit 18 Jahren, nach einem Jahr, hat er das beste Abitur, das russische Abitur gemacht. Das war damals Numerus Clausus, nur Juden konnten nur studieren, wenn sie ein Minimum erreichen. Hat er das beste Abitur auf Russisch gemacht nach einem Jahr. Hat dann Jura studiert und wurde dann so beachtet, dass als er sein Studium, nur das Studium fertig hatte, wurde ihm eine Professur angeboten an der Universität Odessa, aber unter der Bedingung, dass er sich taufen lasse. Das hat er abgelehnt, also das weiß ich. Und ist dann, Juden durften nicht selbstständige Anwälte werden, sie durften nur Anwaltsgehülfen werden, aber das wurde dann so überbrückt, dass irgendein anständiger Anwalt dem jüdischen Kollegen pro forma ihn als Gehülfe annahm, und der jüdische Kollege etablierte sich, wo er wollte, als Gehülfe des Herrn sowieso. Und dann, das habe ich noch in Russland noch erlebt, als dieses Gesetz aufgehoben wurde und mein Vater also selbstständiger Anwalt werden durfte. Daran kann ich mich noch erinnern.
Wie sah es denn bei Ihrer Mutter aus? Welche Erinnerungen haben Sie an die Frau Ihres Vaters?
Meine Mutter war eine sehr einfache Frau, eine schöne Frau, aber war dem Vater geistig nicht gewachsen. Nicht gewachsen, und ich habe persönlich schlechte Erinnerungen an die Mutter, weil die Mutter, ich will nicht sagen hysterisch, gar nicht hysterisch, aber doch irgendwie unfähig war, psychologisch mit uns Kindern fertig zu werden. Ich habe an den Vater eine wunderbare Erinnerung und an die Mutter eine schlechte Erinnerung.
Übernahm die Erziehungsfunktion mehr oder weniger Mademoiselle oder sonst jemand?
Ich hatte Mademoiselle, an die erinnere ich mich nur, an diese Damen, mehr so als lächerliche und lästige Figuren. Dagegen hatte ich einen Lehrer, einen jungen Lehrer, wahrscheinlich auch Talmud-Schüler, an den habe ich eine angenehme Erinnerung. Bei dem lernte ich Hebräisch und lernte einfach alle Fächer und natürlich auch Religion. Und da kann ich mich erinnern, dass er mir über die Bibel berichtete und über den lieben Gott sprach. Und da habe ich angefangen, mit ihm zu diskutieren und fragte, was ist der liebe Gott, wo ist der liebe Gott, wie sieht der liebe Gott aus? Und das alles konnte er mir nicht sagen. Ich sagte, ja, du musst mir beweisen, die Existenz des lieben Gottes. Das konnte er nicht, dann habe ich den lieben Gott abgelehnt. Mit sechsjährig, also etwa sechsjährig. Ja.
Aber der Vater blieb.
Der Vater blieb durchaus, ja, blieb durchaus. Der Vater war ein ganz stiller Mann. Es war von ihm nur Wesentliches zu hören. Sehr viel Humor. Also jüdische Witze konnte der wunderbar erzählen.
Und nahm er sich Zeit für den Wladimir?
Er hatte an sich wenig Zeit, aber ich sah ihn immer am Essen und da eilte es nicht. Ja, ja. Ich kann nur, um den Vater zu charakterisieren, als der Vater da auf seine Reise nach Hause, nach Palästina, nach Zürich kam, hatte ich als ganz junger Anwalt, durch Zufall, egal, einen Riesenprozess, und zwar einen Strafprozess über einen Bankrott, der damals so in der Größenordnung von 100 Millionen war, was heute eine Milliarde wäre. Also ein Riesenbankrottprozess, wo der eine Direktor, ein Freund von mir, ich habe den auch vor Strafe bewahrt. Und da hatte ich in diesem Prozess hatte ich eine Rechtsschrift verfasst, also soweit ich konnte, höchste Schule der Jurisprudenz. Nun muss man wissen, mein Name ist der Wladimir, Diminutiv ist Volodya und Koseform ist Volodinka. Und mein Vater hat diese Rechtsschrift gelesen und hat nur nichts gesagt als das, ja, ja, aus dem Volodinka ist gar geworden ein Advokat. Sonst hätte er gar nichts gesagt. Ja. Aber das war höchstes Lob.